Reisewarnung. Mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Nach Madagaskar geht's heute zusammen mit Christina Balbach. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Brigitte, hallo alle draußen.
Auf diese Folge freuen wir uns beide schon ganz schön lange.
Ja.
Die letzten beiden Male musstest du für deine Themen ja vom Schreibtisch aus recherchieren, was du auch gut kannst, weil du ja immer in Kontakt bleibst mit den Menschen, die du auf deinen Reisen triffst. Und wenn sich in den Ländern etwas ändert, dann hast du sozusagen deine Informanten vor Ort. Aber von den eigenen Reiseerlebnissen erzählen ist doch was anderes, oder?
Ganz was anderes. Also wir sind ja immer nah dran, wie du sagst, durch den Austausch mit den Partnern. Aber es ist für mich auch viel einfacher und viel lebendiger dann auch zu berichten, wenn ich gerade zurückgekommen bin und dann alles noch so frisch ist.
Deine Augen leuchten auch viel mehr.
Ja, schön.
Madagaskar. Also ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe dazu ganz viele Bilder im Kopf, obwohl ich noch nie da war. Und die sind irgendwie alle wunderschön. Also Es gab da ja mal diese Folge mit Christian Selper, der auch in Madagaskar gewesen ist. Da haben wir über die Madagaskar-Filme gesprochen. Er kannte sie nicht, du kennst sie, ne?
Natürlich kenne ich sie, ich habe Kinder in dem entsprechenden Alter und wir haben alle gesehen und geliebt. Ist es Disney? Ich weiß gar nicht.
Es ist egal, es ist lustig.
Wobei zu Madagaskar denke ich gerade eher an den aktuellen Checker-Tobi-Film,
okay,
der ja auch im Kino kam und den habe ich tatsächlich mit den Kindern noch angeguckt, eine Woche bevor ich gefahren bin. Da geht's unter anderem auch um Madagaskar und den Umweltschutz oder Bewahrung der Schöpfung in Madagaskar. Kommt da auch drin vor?
Wahrscheinlich, weil es da ganz viele Tierarten gibt, die es nur dort gibt. Und damit spielt ja auch der Film so ein bisschen.
Richtig.
Da sind ja, also die erzählen ja keinen Mist, da machen es nur lustig.
Madagaskar ist eine ganz besondere Insel, die, ich glaube, es sind 80% aller Pflanzenarten sind endemisch.
Das heißt, die gibt's nur da.
Gibt's nur da. Bei den Reptilien ist es ähnlich. Es gibt zum Beispiel auch spezielle Säugetierarten, die Lemuren, von denen hört man immer, die gibt's nur da, weil eben sich dieses Madagaskar irgendwann abgespalten hat vor Abermillionen Jahren und da in Ruhe gedeihen konnte. Und deswegen ist da eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt, von der wir natürlich immer nur so ein bisschen mitgekriegt haben am Rande. Es ist ja nicht unser vordergründiges Thema, aber es gibt Nationalparks und ganz tolle Ecken, in denen man auch wunderbar Urlaub machen kann, offensichtlich.
Das wollte ich gerade sagen. Also ich kenne inzwischen einige Leute, die Urlaub gemacht haben in Madagaskar und die sehr unterschiedliche Sachen berichtet haben. Also zum einen, mein Neffe war es mit seiner Frau, die das über irgendeinen alternativen Reiseveranstalter gebucht haben, die dann aber sagten, alleine würden sie da nie unterwegs sein. Das sind auch eigentlich eher so Rucksackleute, weil sie Angst hätten. Ne? Andere Frau, die Yoga-Lehrerin meines Sohnes, liebe Grüße Leila, war mit ihrem Mann da alleine unterwegs und hat gesagt, sie hat noch nie so viel Armut gesehen wie dort. Und die ist halt auch oft in, also die ist nie mit Pauschalreisen unterwegs.
Ja, da hast du jetzt schon so ein paar Themen angeschnitten tatsächlich. Was ich jetzt dementieren würde erst einmal wäre die große Gefahr, die habe ich so nicht wahrnehmen können und auch aus Erzählungen gar nicht so gehört. Also da gibt's andere Länder, weiß ich nicht, da hat sich jetzt Syrien anders angefühlt oder ich war ja auch in Papua-Neuguinea, wo tatsächlich auch bekannt ist, die Kriminalitätsrate in der Hauptstadt in Port Moresby sehr hoch. Das fühlt sich in Madagaskar gar nicht so an. Ich kann mir sogar auch vorstellen, dass man sehr gut als Rucksackreisender fahren und reisen kann, wenn man genügend Zeit mitbringt, weil man darf auch nicht vergessen, dass, ich glaube, es sind an die 90% aller überhaupt, also Teile des Straßennetzes sind nicht asphaltiert.
Okay.
Können auch nur zu bestimmten Zeiten befahren werden, weil sonst sind sie auch vielleicht schlammige Pisten in der Regenzeit. Also das Reisen ist sehr beschwerlich.
Dazu wirst du uns bestimmt noch ein bisschen was erzählen.
Absolut, die Madagassen sind da auch einiges gewohnt und da kann man echt einen Hut vorziehen. Auch der ganze Mitarbeiterstab jetzt zum Beispiel in den Diözesen, wenn wir Partner treffen, die reisen alle mit den Buschtaxis durchs Nirgendwo tagelang und es ist wahnsinnig beschwerlich auf diesen Pisten und Sandpisten.
Buschtaxi heißt, die fahren nicht selber?
Die fahren, man kann selber fahren, aber wer hat ein Auto? Das
okay.
In der Hauptstadt.
Okay.
In den Städten gibt's Taxis zum Beispiel, in der Hauptstadt vor allen Dingen. Aber so Privatautos muss man sich halt leisten können. Die Bustaxis sind eine gute Alternative.
Aber weil man hier Taxi ja immer mit so super Luxus verbindet. Der Grund ist einfach, die Leute haben kein eigenes Auto.
Ja, weil man bräuchte ja auch ein Four-Wheel-Drive. Also man müsste wirklich so ein Land Rover oder sowas haben.
Also Taxi ist kein Luxusunternehmen, würde ich damit sagen.
Richtig, ja. Also die Taxis in Antananarivo, in der Hauptstadt, die sind äußerst schön. Das sind so alte, kenne mich damit nicht so gut aus, aber französische Fabrikate, also R4 und so.
Echt?
Ja, ganz süß.
R4 sind diese Klapperdinger mit der Hebelschaltung neben dem Lenkrad.
So Eierschalenfarben, ganz uralte Teile, teilweise ohne Fenster. Also da haben wir auch ganz schöne Fotos machen können. Genau, aber nochmal zum Thema Reisen. Also mir ging es ähnlich wie dir, wenn man das irgendwo erzählt hat, man fährt nach Madagaskar. Eine Bekannte meinte gleich, da haben wir unsere Hochzeitsreise hingemacht.
Okay.
Man kann da wunderschön Urlaub verbringen. Im Süden, in dem ich auch war, wo es auch immer große Dürren gibt und große Schwierigkeiten. Gerade da sieht man auch in Meernähe, da ist ja die Straße zu Mosambik, sind tolle Ressorts. Also da kann man, glaube ich, wunderbar tauchen. Man kann oben in Nosy Be, sind auch so Tauchspots, das ist so eine vorgelagerte Insel. Dann gibt's diese tollen Nationalparks, dann gibt's die Allee de Baobab, die berühmten Affenbrotbäume, auch so ein Sinnbild für Madagaskar. Mhm. In Morondava, da gehen ganz viele Touristen auch hin. Ja, und es gibt auch einen Piratenfriedhof.
Was?
Echt? Du weißt schon, wir lagen vor Madagaskar.
Ah.
Und haben die Pest an Bord. Gibt's tatsächlich, wir konnten leider nicht hin, lag nicht auf unserem Weg. Ja, und man fragt sich, wo so viel Tourismus und so viel Schönes, warum ist da auch so viel Armut?
Ja, ganz genau. Du hattest mir vorher erzählt, da liegen sogar Kreuzfahrtschiffe an.
Ja, tatsächlich. Das habe ich auch erfahren, dass da unter anderem die AIDA ankert durchaus, wenn die da von Mauritius kommt, also durch den Indischen Ozean geschippert.
Mauritius ist im Prinzip die nächste große Insel weiter rechts.
Genau. Die sind ja alle. La Réunion, alles, Mauritius, dann
so nach
drüber die Seychellen.
Traumstrandurlaub klingt.
Ist toll. Also wir haben tatsächlich, mussten auf den Seychellen zwischenlanden nach Madagaskar. Und da sind dann alle mit ihren Rollköfferchen raus. Und nach Madagaskar weiter waren es dann so, weiß ich nicht, irgendwie NGO-Leute und irgendwelche zotteligen Forscher. Also es ist so ganz spannend, eine spannende Mischung.
Okay.
Um ein paar Klischees zu bedienen.
Ja, du hast gerade schon, oder wir haben gerade schon gesagt, es ist ein sehr armes Land. Aber bevor wir da in die Details gehen und ich hier Länderinfos loslasse, hast du doch bestimmt drei Begriffe oder so mitgebracht.
Ja, ich freue mich sehr, dass du mich danach fragst. Und dann lasse ich dich auch gleich wieder hängen.
Aha.
Keine drei Begriffe, wobei wir, glaube ich, einige ganz wichtige Begriffe heute streifen, weil wir ja...
Die schmeißt du dann immer so en passant rein.
Ja, man wird es, glaube ich, merken, worum es geht. Also wir wollen ja heute auch Madagaskar so ein bisschen einführen und vorstellen, weil wir noch öfter damit zu tun haben dürfen dieses Jahr, weil es ja unser Schwerpunktland ist zum Weltmissionsmonat im Oktober für unsere Kampagne dieses Jahr. Und wir deswegen uns sehr auf Madagaskar konzentrieren. Und ich finde es schön, dass wir es heute aufmachen mit so ein paar zentralen Begriffen und...
Jetzt kramt sie in ihrer Tasche. Ich bin so gespannt.
Es raschelt. Sinnbildlich habe ich was für dich dabei. Ich schmeiße.
Fang. Du kannst es mir auch geben.
Oder besser sonst nicht schmeißen, weil es ist sehr wertvoll.
Preppert's im Mikrofon.
Es ist auch tatsächlich
eine
sehr wertvoll.
Eine Plastiktüte, okay. Eine Plastiktüte, die wertvoll ist.
Du kannst gucken, aber vielleicht riech doch mal.
Das kenne ich. Und ich sehe es ja auch im Gegensatz zu anderen. Das sind Vanilleschoten, oder?
Richtig. Das ist die Vanille.
Die du mitgebracht hast.
Die ich mitgebracht habe, die habe ich da am Markt gekauft, zu einem sicherlich ganz wahrscheinlich Touristenpreis.
Magst du sagen, was es umgerechnet gekostet hat?
Es war so umgerechnet 30 Cent pro Schote. Aber man weiß ja, was es bei uns so kostet.
Ich gerade nicht.
Ich glaube.
So, also, 3 Euro, würde ich sagen.
Ja, die gibt's ja immer so im Gläschen, ne? In so,
also zwei
wie
Stück
so
drin,
Reagenzgläser,
ne?
Mit 2 Schoten. Drin. Ja, ich denke
so
auch
3 Euro.
3 Euro, genau.
Also mal 5.
Genau, und ich habe so 30 Euro pro Schote bezahlt.
30
wahrscheinlich
Cent
auch,
hoffentlich.
Entschuldigung. Ich habe 30 Cent pro Schote bezahlt und vor Ort, die Leute kriegen es natürlich noch günstiger, aber die Einheimischen verwenden das ja gar nicht so sehr. Es ist eher ein ganz wichtiger Faktor in diesem Land, um zumindest ein bisschen Geld zu verdienen.
Exportprodukt.
Absolutes Exportprodukt. 80% aller Vanille weltweit kommt aus Madagaskar.
Echt?
Das ist die berühmte Bourbon-Vanille.
Mm.
Und die ist so sinnbildlich auch für diese Gegensätze, weil sie wird sehr teuer gehandelt. Das ist das teuerste Gewürz der Welt mit Safran zusammen. Und viele Bauern in Madagaskar arbeiten auf Plantagen, haben selber kleine Vanillefelder und kämpfen ums Überleben, weil bei ihnen natürlich nicht so viel hängen bleibt.
Ja. Vanilleschoten, wachsen die so wie Bohnen an den Bäumen oder warum sind das Schoten?
Ich muss mich da ja auch ein bisschen einlesen. Das ist eine orchideenartige Pflanze. Aha. Und spannenderweise kommt die eigentlich aus Mexiko. Das heißt, die spanischen Kolonialherren haben diese Orchidee dann nach Madagaskar mitgenommen und verfrachtet, weil da das Klima auch gestimmt hat. Dann haben sie aber irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht mit dem Befruchten, weil in Mexiko übernimmt es eine Wildbienenart, die dort inzwischen vom Aussterben bedroht ist. Weil du mich bestimmt fragst, warum nicht in Mexiko ein großes Tier angebaut wird. Hat auch mit Klimawandel zu tun sozusagen. Diese Wildbiene, der geht's anscheinend auch nicht mehr so gut inzwischen. Und in Madagaskar fehlt diese. Und das muss man von Hand machen tatsächlich. Also das macht das Gewürz auch so teuer. Es ist eine Orchideenart.
So mit Pinsel von.
Auch diese Blüte ist nur wenige Stunden am Tag geöffnet und dann gibt's so ganz kleine Stränge, die dann da bestäubt werden müssen und da braucht man kleine, feine Hände und jetzt weißt du vielleicht schon, was kommt.
Ich fürchte, ja.
Ja, auch viele Kinder arbeiten tatsächlich in dieser Sava-Region. Das ist so im Nordosten der Insel, wo diese ganzen Vanilleplantagen sind. Und weil es eben sehr arbeitsintensiv ist. Also es gibt Schätzungen,
und Kinder einfach billiger sind.
Ja, natürlich. Also entweder sie verdingen sich als Tagelöhner auch auf fremden Plantagen in dieser Region oder es sind ganze Familien, die vom Vanilleanbau versuchen zu leben. Also ich habe mal nachgelesen, es gibt Schätzungen der ILO, das ist diese internationale Arbeitsorganisation der UN. Da sagen Zahlen, dass allein also im Vanillesektor mehr als 20.000 Kinder in Madagaskar arbeiten. Und das, obwohl Kinderarbeit in Madagaskar gesetzlich verboten ist. Aber was Gesetz ist, was der Staat macht, was die Regierung tut und was Realität ist, darüber sprechen wir, glaube ich, auch noch.
Denke ich auch. Es gibt Gesetze und es gibt ja auch Leute, die sie kontrollieren müssen.
Ja.
Okay.
Also es bleibt einfach nichts bei diesen Leuten hängen und es ist in vielen Sektoren so. Und deswegen sind auch viele Vanillebauern tatsächlich arm. Man mag es nicht glauben.
Ich wollte gerade sagen, mit deinen 3 Euro hast du einen Tagesverdienst wie war das?
Die 30 Cent meinst du für die Schule?
Ja, du hast ja mehrere da drin. Also 3 Euro hast du, glaube ich, ausgegeben.
Ja, also ich weiß nicht, haben wir die Zahl schon erwähnt?
Nee, haben wir noch nicht.
Genau. Es ist tatsächlich so, dass eigentlich an die 80% der Menschen in Madagaskar unterhalb der Armutsgrenze leben. Das bedeutet, von wenigern als umgerechnet 2 US-Dollar am Tag leben müssen.
Das heißt, du hast den Tagesverdienst eines Menschen da auf jeden Fall reingebracht.
Ja, oder einer ganzen Familie sozusagen. Die kauft man dann mal eben so schnell, diese Beutel mit Vanille.
Jo.
Jo.
Sagst du Vanille oder sagst du Vanille?
Ich sag Vanille. Sagst du das anders?
Ich weiß nicht genau.
Bourbon-Vanille? Bourbon-Vanille. Ich variiere.
Man könnte
Vanilleeis und Bourbon-Vanille.
Könnte den Duden anfragen oder Susanne Daubner.
Oder so.
Ist auch immer verlässlich.
Es gibt da auch so Online-Programme, da könnte ich nachschauen, aber habe ich jetzt vorher blöderweise nicht gemacht. Naja,
so Vanille,
schreibt uns
Mallorca,
doch einfach.
Vanille.
Ja, genau.
Schreibt uns.
Schreibt uns. Müssen wir nicht googeln. Außerdem freuen wir uns über Post an reisewarnung@missio.de könnt ihr schreiben. Okay, das war Begriff Nummer 1.
Das war die Vanille, genau. Und mit der
jetzt
machen
hast du
wir
Vanille
eigentlich
gesagt.
Ja, also wir waren schon bei der Kinderarbeit, wir waren schon bei der Armut. Ich denke, also die Armut ist etwas, über die sprechen wir heute, um die kommt man gar nicht rum. Ich fand, als ich dort war, sie war so offensichtlich sofort und hat mich auch begleitet die ganze Zeit, dass ich mir noch überlegt habe, ob ich Armut jemals so erlebt habe. Also wir sind
du
ja...
Du warst ja schon in vielen Ländern unterwegs, in denen es viele arme Menschen gibt.
Genau, und besuchen viele Projekte in Regionen, die sehr gebeutelt sind. Aber die Armut dort ist wirklich extrem. Und ich habe dann auch nochmal nachgeschaut. Es gibt ja auch diesen HDI, den Human Development Index der UN. Und Madagaskar ist wirklich mit auf den letzten Plätzen in Nachbarschaft zu Somalia, zu Jemen, zum Südsudan, zu Ländern, die
Bürgerkriegsländer vor allem sind.
Das sind Bürgerkriegsländer, die seit Jahren von furchtbaren Konflikten heimgesucht werden. Das ist in Madagaskar nie der Fall gewesen. Es gab immer wieder auch Proteste, Putsche, über die sprechen wir vielleicht dann auch nochmal. Aber eben keinen, natürlich auch zu Zeiten der Kolonialisierung, Aufstände und so weiter, die natürlich blutig niedergeschlagen wurden. Aber es gab in dem Sinne nie diese Zustände und trotzdem diese wahnsinnige Armut, die auch so um sich greift, ist wirklich ein großes Thema.
Über das wir auf jeden Fall noch reden werden und auch über die Gründe dafür. Ich warte trotzdem auf den zweiten Begriff.
Es gibt keinen.
Es gibt keinen. Ah, du hast...
Also,
na, ich habe gedacht, du hättest den ganzen Koffer voll.
Ah, ja, doch, ich habe viele Begriffe. Ich habe tatsächlich viele. Also kann ich gar nicht einen allein stehen lassen. Ich habe mehr Begriffe.
Mehr als drei.
Auf jeden Fall.
Du hast aber auch mehr als eine Folge.
Ja, Gott sei Dank, da bin ich auch froh.
Also über was reden wir heute, die Begriffe zu
wir
heute?
Wir haben Kinderarbeit gestreift. Das werden wir nochmal vertiefen in einer späteren Folge, wenn wir über den Süden sprechen, in dem ich auch unterwegs war. In Steinbrüchen, in Mika-Depots und wo die Rohstoffe aus der Erde geholt werden, da trifft man Kinder. Also das machen wir auch noch in einer der nächsten Folgen. Wir sprechen aber, bleiben bei den Kindern. Wir sprechen über Bildung beziehungsweise fehlende Bildung und wie unsere Projektpartner und die Kirche versucht, Bildung möglich zu machen, denn der Staat tut's nicht. Das ist ein Thema. Wir sprechen über, gehört da auch mit rein, fehlende Infrastruktur. Wie kann man überhaupt zur Schule kommen, wenn es keine Straße gibt? Wie können wir überhaupt was lernen, wenn wir kein Licht haben ab 18 Uhr, weil wir keinen Strom haben? Wie können wir gesund bleiben und was lernen, wenn wir kein sauberes Wasser haben? Also wir haben Stromausfälle, schlechtes Wasser, fehlende Infrastruktur, fehlende Bildungschancen. Und am Ende steht auch eine Gen Z, die ich auch treffen durfte, zumindest Vertreter davon, also das sind Studenten, die ich in der Hauptstadt treffen durfte und die alle im vergangenen September auf die Straße gegangen sind, genau wegen dieser Themen und ihr Land voranbringen möchten.
Aber das sind Geschichten, die wir beim nächsten Mal erzählen. Heute kümmern wir uns vor allen Dingen um die Kinder. Und bevor wir das tun, kommen jetzt erstmal die Länderinfos, dass wir das, was du jetzt gerade schon so angerissen hast, mal ganz kurz zusammenfassen.
Madagaskar ist eine Insel vor der Südostküste Afrikas. 32 Millionen Einwohner leben hier auf knapp 600.000 Quadratkilometern. Damit ist das Land 1,6 Mal so groß wie Deutschland. Es gibt tausende Tierarten, die nur hier vorkommen, wie beispielsweise zahlreiche Lemurenarten. Touristisch interessant sind die zahlreichen Strände und Riffe sowie der Regenwald. Bekannt ist auch die Baobab-Allee, eine von gewaltigen, jahrhundertealten Affenbrotbäumen gesäumte, unbefestigte Straße. Das Klima auf Madagaskar ist tropisch. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 25 Grad, wobei die Temperaturen an den Küsten höher liegen und im Landesinneren im Hochland bis unter den Gefrierpunkt sinken können. Fast jährlich suchen Zyklone die Insel heim. Madagaskar gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Rund 80% der Bevölkerung leben unter der absoluten Armutsgrenze und müssen mit weniger als $2 pro Tag auskommen.
Also in den Länderinfos haben wir es jetzt auch nochmal gehört. Madagaskar ist eins der ärmsten Länder der Welt. Warum ist dieses Land denn so arm? Weil du hast vorher schon gesagt, da waren keine Bürgerkriege oder so.
Mhm. Ja, und man fragt sich, also
in letzter Zeit.
Tourismus zum Beispiel hatten wir schon erwähnt.
Genau.
Vor Corona, habe ich recherchiert, waren durchaus auch bis zu 500.000 Touristen dann auch mal da. Aber es ist natürlich ein sehr spezieller Tourismus und das Geld bleibt einfach auch, glaube ich, wenn überhaupt, nur an bestimmten Orten oder dann bei Agenturen. Da kann das Land leider nichts rausziehen. Die Infrastruktur ist ein großes Thema. Wie gesagt, 90% aller Straßen sind einfach ganz schlichte Pisten. Es gibt 2-3 Route National, die man befahren kann, einigermaßen fürchterliche Schlaglöcher. einfach total marode.
Nichts für Leute mit Rückenproblemen.
Nichts für, ich habe auch öfter mal gedacht, ich habe an meinen Osteopathen gedacht, als ich hinten im Land Rover saß und man wirklich, also an einem Tag sind wir 8 Stunden durch die Schlaglöcher gefahren und immer wieder Gasbremsen, Schlagloch, Gasbremsen, Schlagloch, das geht auf den Rücken. Aber wie gesagt, ich ziehe den Hut vor den Madagassen, die in ihren Buschtaxis nichts anderes kennen. Und dann denkt man, haben
sie. Du machst es nur den einen Tag und sie machen es ihr Leben lang, ja.
Mangelhafte Infrastruktur. Dann haben wir einen Staat, der sich nicht kümmert, der per se als mit demokratischen Strukturen daherkommt. Aber das ist alles in der Realität ausgehebelt. Es sind immer dieselben Leute, die sich zur Wahl stellen, dieselben Eliten. Korruption ist ein ganz großes Thema im Land. Also Schulpflicht, Kinderarbeit, Umweltschutz, das ist alles schön auf dem Papier da verankert seitens der Regierung, wo das Land hin möchte. Aber de facto die Realität schaut natürlich anders aus. Es kontrolliert auch keiner. Und deswegen, ja, zum Thema Bildung, wenn man sagt Schulpflicht, ist es halt de facto so, dass Millionen Kinder nicht zur Schule gehen. Oder wenn wir jetzt die Grundschule anschauen, wo die meisten ja noch hingehen, nur die Hälfte die Grundschule überhaupt abschließt. Also
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn. Genau. Müssen eben auch alle arbeiten. Und Schule kostet natürlich auch zumindest ein bisschen was. Schulgebühren oder dass sich die Schule erhalten kann. Und es ist dann für manche eben genau, für manche Familien der Punkt, an dem sie halt streichen. Aber natürlich gehört da auch dazu mit zur Wahrheit, dass auf der anderen Seite jede Frau durchschnittlich, ich glaube, es ist 4, die Zahl von 4 Kindern hat. Also es ist eine wahnsinnig hohe Rate. Und es ist keine Seltenheit, dass man Familien trifft, die 10, 11, 12 Kinder auch haben. Also ich habe auch Frauen getroffen. Ich erinnere mich an eine Frau im Süden, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das war wirklich eine alte Frau. Die sah sehr verhärmt aus. Es war natürlich auch unter prekären Umständen. Und die hatte einen Säugling noch an der Brust zum Stillen und ich habe sie gefragt, wie alt sie ist und sie meinte 52. Manchmal wissen sie ja auch nicht so genau, wie alt sie sind, weil das oft auch keine Rolle spielt und es auch niemand dokumentiert hat. Aber sie meinte so eben Anfang 50 und die hat auch noch ihr Kind gestillt. Also die Frauen bekommen wahnsinnig viele Kinder, sind aber auch oft dann allein auf sich irgendwann gestellt, alleinerziehend, auch das sieht man häufig. Spielt da auch mit rein. Und dann natürlich, ich habe ein tolles Beispiel, in der Hauptstadt zum Beispiel gibt es ein wahnsinniges Bauprojekt. Also da kam eines Tages China und meinte, super, Antananarivo, aufstrebende Stadt, ihr braucht einen besseren Personennahverkehr, wie es so schön heißt. Wir bauen euch da so eine Schwebebahn hin, ja.
Die hat keine Schlaglöcher.
Genau, dann habt ihr das Problem mit den Schlaglöchern nicht und irgendwann fiel auf, oh, wir haben ein Problem mit dem Strom. Heißt, diese Schwebebahn funktioniert natürlich nicht, die fährt auch nicht. Und sowas lässt sich dann ein Staat wie China auch gerne mal in Rohstofflizenzen bezahlen. Also dieser Ausverkauf dieses Landes.
Also wir bauen euch diese Schwebebahn dahin, dafür gebt ihr uns seltene Erden oder was?
China weiß genau, dass Madagaskar nicht liquide ist. Da gibt es nichts zu holen. Aber es gibt wahnsinnig viele Rohstoffe, also in jedem Bereich. Und diese korrupten Eliten verkaufen dann auch gerne mal Rohstofflizenzen. Das heißt, auch das ist was, da wird nur geschuftet. Es werden Rohstoffe geborgen, auch von Kindern. Alles wird außer Landes gebracht. Es gibt keine Wertschöpfungskette im Land, an dem irgendjemand was verdienen könnte, keine Firma. Und im landwirtschaftlichen Sektor sehen wir das mit der Vanille, über die haben wir ja gesprochen. Wir sehen das beim Fischfang auch. Ja, ich habe mit Fischern gesprochen. Die sagen hier, es bleibt nicht mehr viel in unseren Netzen und man sieht auch draußen die großen Trawler fahren, die aus den Philippinen kommen.
Also es gibt Fischfanglizenzen für nicht Madagassen heißen sie.
Genau, die dann eben auch international vergeben werden an die Philippinen, an China, die dann da auch abfischen. Auch das ist ein Thema. Und jetzt zuletzt genannt, aber deswegen nicht an letzter Stelle der Wichtigkeit, ist tatsächlich der Klimawandel. Der ist sehr offensichtlich inzwischen im Land. Die Menschen erzählen das, sie spüren das, weil eben die meisten von der Landwirtschaft leben, also von der Subsistenzwirtschaft eben auch. Man baut was an, man baut Reis an, da wo es geht im Hochland oder Maniok im Süden und verkauft es und davon leben die Menschen und die nehmen das sehr wohl wahr, dass sich das Klima verändert. Es gab auch in der Vergangenheit schon heftige Hungersnöte in Madagaskar.
Genau, vor ein paar Jahren machte das ja tatsächlich mal Schlagzeilen, dass es eines der ersten Länder war, wo eine Hungersnot aufgrund von Klimawandel stattgefunden hat.
Ja, das war auch tatsächlich eher eine Ausnahme. Ja, aber es war tatsächlich auch eher eine Ausnahme, dass man da diese Schlagzeilen dazu hatte, weil Madagaskar ist gar nicht oft in den Schlagzeilen, wobei dort alles unter diesem Brennglas auch zu erkennen ist. Also tatsächlich, ich war ja weit im Süden, da ist Sand. Die Bauern gehen ganz früh aufs Feld und versuchen da irgendwie noch ein bisschen was zu bewässern, wenn es geht, oder was durchzuhaken. Aber es ist wahnsinnig trocken und auch da herrscht inzwischen eine stetige Dürre seit Jahren. Und die zieht sich auch weiter hoch Richtung Norden und es kommen auch immer mehr Zyklone übers Land. Zyklone, also tropische Wirbelstürme, genau, gab es immer mal wieder, aber sie sind tatsächlich deutlich häufiger und auch heftiger. Also das ist ganz offensichtlich. Die legen dann alles in Schutt und Asche, decken die Dächer ab, überfluten alles und die Menschen müssen eben wieder von vorne anfangen. Das ist auch so ein Faktor, der damit reinspielt. Und das alles zusammen macht dieses Land eben zu einem Land mit sehr wenig Potenzial, Wirtschaftskraft zu entfalten, sich zu rüsten, gegen den Klimawandel anzukämpfen, und die Menschen bleiben de facto sehr arm.
Ein Weg daraus wäre Bildung, aber Kinderarbeit ist an der Tagesordnung, hast du gesagt. Und du hast im aktuellen Missio-Magazin ein Foto, das total schön aussieht, ein Riesenrad, richtig schön quietschbunt, und ich dann schreibst du was von,
ich hol's mal her,
Strom und von Kinderarbeit. Ich sehe da nur Leute, die irgendwie diese Chips reinholen, die man oder habe ich gedacht.
Ah, du hast gedacht, die.
Ja, also wie bei dem, wie heißt das, hieß das früher auf der Dorfkirmes, der Autoscooter
und dann einsammeln.
Genau.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber da sieht man mal, ich war vor Ort und habe gesehen, wie es funktioniert.
Nämlich, mach mich schlau. Mhm.
Also es ist tatsächlich ein sehr schönes Bild. Es ist der Blickfang im Missio-Magazin. Den kann man auch noch mal bei uns auf der Homepage nachschauen und finden. Zeigt ein wunderschönes, buntes Riesenrad mit den üblichen Kabinen dran. Und dann gibt es eine Handvoll Jugendlicher, die innerhalb dieses Gestänges
da drauf rumturnen.
Da rumturnen und da
halt
unterwegs
sind. Halt diese todesmutigen Kirmesleute.
Mhm. Ja. Ach, das ist ja interessant, welche Assoziation du da hattest.
Ja, und was machen die wirklich?
Die arbeiten tatsächlich. Also das ist...
Ja gut, beim Einsammeln arbeiten sie auch.
Ja, es ist ein Job, und zwar die drehen, also die treiben dieses Riesenrad an mit ihrer Muskelkraft. Das ist ihr Job.
Wie die Hamster im Hamsterrad.
Richtig, genau, wenn du so willst. Weil, wir hatten es ja schon ein paar Mal angerissen, Stromversorgung ist sehr unzuverlässig, auch in den größeren Städten. Und dieses Riesenrad steht an der Strandpromenade in Toamasina. Das ist die zweitgrößte Stadt in Madagaskar und die wichtige Hafenstadt. Also da ist wirklich was los. Da ist ein Warenumschlagsplatz. Und selbst dort gibt's immer wieder keinen Strom. Und die waren dann so schlau, quasi die Macher dieses Riesenrads. Ja, wir können das ja auch anders machen. Suchen ja viele einen Job, vor allem Jugendliche und Jungs. Und da schwingen die dann sich da drin rum und bewegen dieses Riesenrad. Das ist ein Job, ja.
Also so richtig sinnbildlich für das, was du
Von den weltweit geschätzt 152 Millionen Kindern, die Kinderarbeit leisten müssen.
Okay. Und dabei sieht es so schön aus.
Ja, in Madagaskar sagt man ja tatsächlich, eigentlich muss jedes zweite Kind zum Familieneinkommen auch wirklich beitragen.
Wie ist die Stadt, in der das Riesenrad steht?
Die Stadt heißt Toamasina.
Okay, und die Hauptstadt heißt Antananarivo.
Antananarivo.
Ja, ich habe es mir aufgeschrieben und habe einen Bindestrich dazwischen gemacht, zwischen Antanan und Arivo. Dann kriege ich es irgendwie auf die Kette.
Es ist aber auch den Einheimischen teilweise zu lang, habe ich festgestellt. Das fand ich sehr nett, weil es sagen ja alle eigentlich nur Tana.
Okay, aber ich habe auf jeden Fall beschlossen, die Namen der Leute, die sagst du, weil Namen, das weiß ich noch aus der letzten Madagaskar-Folge, sind sehr, sehr kompliziert. Du warst in einer Schule, einer ganz besonderen Schule, und da gab es einen Mann mit einem Cowboyhut und der hat auch einen Namen und den sagst du jetzt einfach mal. Wer war der?
Ein ganz toller Partner von uns, ein Ordensmann. Und er heißt Jean-Rochel Leonard Randrianyavoryasanan.
Noch einmal.
Oder wir nennen ihn einfach.
Ich muss es doch ablesen. Randrianyavoryson. So rum.
Okay.
Aber es ist total spannend. Ja, für uns sind diese Namen völlig verrückt.
Wahnsinn, ja.
Aber ich habe mir das erklären lassen. Denn diese einzelnen Silben haben natürlich eine Bedeutung. Und Ra zum Beispiel heißt Blut. Und dann kann man so ein bisschen anhand des Namens die Herkunft herleiten. Und dann wissen die Leute gleich, ah, das ist einer, der kommt aus dem Hochland. Oder einer, der kommt aus dem Süden. So, aber für
also
uns,
so wie der Svensson in Schweden.
Sozusagen, genau.
Okay.
Aber uns sagt es dann natürlich nichts. Nee, und wir finden die einfach nur sehr lang, diese Namen.
Mir war jetzt nur wichtig, dass du den Job übernimmst, diese Namen auszusprechen.
Und mich gleich versprochen habe. Mist.
Der heißt aber auch Farbe irgendwie, oder?
Wir nennen ihn Perrochel.
Perrochel.
Genau, Farbe ja eher nicht, weil es sehr französischsprachig.
Genau,
das
logisch.
Sind dann Pers.
Okay. Du bist mit ihm unterwegs gewesen.
Ja, das war toll. Ich bin mit ihm unterwegs gewesen. Wir sind zu einer Buschschule gefahren.
Also Schule im Busch.
Findet man vielleicht hierzulande sprachlich jetzt etwas seltsam, Buschschule,
ja.
Weil man sagt eigentlich auch nicht mehr Busch zu irgendeiner Region, die abseits liegt oder am Rande des Regenwalds oder so. Aber es kommt tatsächlich aus diesem französischen Begriff École de Brousse, der verwendet wird von allen Leuten. Das sind eben Schulen, die unter einfachen Bedingungen an sehr weit entfernten Orten in Madagaskar sind. Weil viele Orte kann man ja auch überhaupt nur zu Fuß erreichen oder mit dem Boot. Und Perrochel zum Beispiel, der gehört dem Orden der unbeschuhten Karmeliten an. Die sind da ganz fleißig in Moramanga. Das ist im Osten der Insel. Und allein der Perrochel, der betreut 19 sogenannte Außenstationen. Und da kümmert er sich auch um 5 dieser Buschschulen. Ja, und manche sind tatsächlich sehr weit weg. Also er hat mir erzählt, es gibt eine, die am weitesten entfernt liegt für ihn. Da muss er 50 Kilometer gehen zu Fuß, einfach.
Und er geht zu Fuß?
Er geht zu Fuß. Er geht, glaube ich, nicht
ohne
ganz...
Ohne Schuhe?
Er hat Schuhe.
Okay.
Er geht, glaube ich, nicht alleine.
Unbeschuhte Karmeliten.
Ach so, sehr nett.
Ja, hallo Kopfkino. Also er trägt Schuhe, deshalb habe ich mich wirklich gefragt.
Ja, und er geht, glaube ich, auch nicht alleine. Also man hilft sich damit tragen, er nimmt da auch Leute mit.
Aber an einem Tag geht er die 50 Kilometer?
Nee.
Schon in Etappen,
ja,
oder?
Die, ja, die kennen ja die ganze Region und auch diese einzelnen Siedlungen. Ich denke, er übernachtet da irgendwo.
Aha.
Und geht dann weiter, aber er braucht mehrere Tage, die nimmt er sich dann aber auch. Aber die Madagassen, die kennen das ja. Also für uns ist das,
ja,
wir hätten da sozusagen erstmal auch gar keine Zeit gefühlt.
Genau.
Ich gehe jetzt eine Woche dahin und dann so.
Ich muss dann und dann zurück sein und das ist einfach sein nächstes Ziel, dorthin zu gehen und dann
aber
guckt er weiter.
Und er hat mich in eine Buschschule mitgenommen und den Jörg Bötling, der mit dabei war, unseren Fotografen. Und das war aber natürlich für uns, haben sie sich netterweise eine ausgesucht, die man sogar mit dem Land Rover erreichen kann. Für die verweichlichten Europäer.
Aber du hast geschrieben, dass die Fahrt auch durchaus abenteuerlich war.
Ja, für uns da eins ist es natürlich sowieso und abenteuerlich.
Rutschender Schlamm?
Ja, man fährt nur am Anfang auf Asphalt, da sind eh schon Schlaglöcher, ganz viele. Und dann geht es irgendwann weg, zweigt es ab und dann ist es so eine typische rote Lehmpiste. Und tatsächlich ist Moramanga auch so ans Hochland angelehnt. Das heißt, es regnet da auch durchaus regelmäßig. Da wird auch Reis angebaut. Daran erkennt man es auch immer, wenn man die Reisfelder sieht, weiß man, das ist jetzt eher so eine Hochlandgegend, in der auch wirklich viel Früchte und Reis wachsen. Und da braucht man dann schon ein entsprechendes Auto, um durchzukommen. Also wir sind dann da wirklich so lang geschlittert. Ich habe noch gedacht, wahrscheinlich müssen wir doch zu Fuß gehen. Aber die meint es schon, da pfeift dieser alte Land Rover durch und pflückt sich bis zur Schule.
Und diese Schule ist im Busch, weil die Kinder dort besser hinkommen können?
Mhm. Und dann denkt man, jetzt ist da so eine Schule und dann ist ja alles prima für dieses Dorf, aber ein Teil dieser Kinder kommt aus dem Dorf, aber ein beträchtlicher Teil kommt von ganz woanders her überhaupt. Für die ist diese Schule schon und diese Mini-Siedlung, dieses Dorf ist für die schon der Nabel der Welt sozusagen. Das heißt, da sind Kinder, die haben schon 1, 2, 3 Stunden Fußmarsch hinter sich, bevor sie überhaupt zu dieser Schule gelangen, die ja sowieso schon weit draußen ist. So muss man sich das vorstellen.
Und die gehen da jeden Tag hin?
Also manche laufen jeden Tag 1, 2 Stunden. Ich habe aber auch mit einem Jungen gesprochen, der 13 ist. Da sind es dann schon 3 Stunden und es geht ja eigentlich nicht 3 Stunden einfach, weil die Sonne geht ja auch relativ bald und zügig unter.
Stimmt, das ist auch so ein Thema. In der Nähe vom Äquator, um 6 Uhr macht jemand das Licht aus.
Ja, genau. Und deswegen ist es bei ihm so, dass er Sonntagmittag packt er seine Sachen. Er hat keine Schultasche, er hat wirklich so einen grünen Plastikbeutel. Da packt er seine Stifte ein, seine Hefte. Und die ein Jahr jüngere Schwester nimmt er noch mit, die ist 12. Und dann brechen die auf ins Dorf und die haben sich dort eine ganz einfache Hütte gemietet. Für die Woche kümmern sich selber um sich, machen morgens ein bisschen Reis, so hat es mir erzählt, abends gibt's Maniok. Man hat da so eine Matratze ausgerollt, man fegt da mal durch und vor allen Dingen geht man in die Schule. Und dann zum Wochenende hin läuft man wieder nach Hause und besucht die Familie. Und für die ist es erst ganz glücklich. Also das ist eine tolle Chance für ihn. Er ist schon 13, aber er lernt jetzt auch diesen Stift richtig zu halten. Und einfach
Wahnsinn.
Für manche geht's dann bei null los. Aber es werden durchaus auch, also
auch
ein bisschen Englisch unterrichtet an der Schule. Die machen da schon richtig gute Sachen. Aber manche fangen später an, manche früher. Aber
jetzt
es ist für
ich
jeden
fragen,
was dabei.
Er ist ja nicht mit 6 in die Schule gekommen und hat halt Glück gehabt, dass er einer aus der Familie war, sondern es gibt auch Kinder, die später in der ersten Klasse anfangen.
Mhm. Ja.
Wenn du mit 13 lernst, einen Stift zu halten.
Deswegen sind da auch die Klassen so ein bisschen zusammengewürfelt. Klar, bei den Abschlussklassen sind dann die größeren. Aber unten, bei den unteren Klassen, ist es teilweise schon so. Ich habe auch 2 Schwestern getroffen. Da liegen doch ein paar Jahre dazwischen, aber die sind einfach in der gleichen Klasse und lernen zusammen.
Wie viel sind da in einer Klasse oder wie groß ist so eine Schule?
Also die Schule besteht wirklich nur aus 3 Gebäuden und hat auch keinen Wasseranschluss, hat natürlich auch keinen Stromanschluss und nur so eine ganz kleine Latrine, also einfach so ein Loch in Holz geschlagen als Toilette, außenrum so ein bisschen Buschmaterial, damit man nicht reinschauen kann und geschützt ist. Und weil immer mehr Kinder jetzt auch in die Schule gehen möchten und auch viele Mädchen, was auch schön ist, sind manche Klassen jetzt teilweise in die kleine Kirche ausgewichen und machen da Unterricht während der Woche.
Weil die Kirche größer ist als der Klassenraum.
Genau, da ist ja frei, die ist sozusagen während der Woche leer und Père Rochelle hat auch ganz schön gesagt, so, das findet er total prima eigentlich, weil das zeigt ja, was sie machen, was die Kirche macht. Also wo eine Kirche ist, da muss auch eine Schule sein für die Leute und muss noch alles andere auch sein, damit es irgendwie Zukunftsperspektiven gibt. Und deswegen ist es so ein ganz stimmiges Bild. Die räumen da die Bänke zur Seite oder ihre einfachen Sitzgelegenheiten. Und dann gibt's da eine Tafel und ein Pult und Tische. Und dann ist da während der Woche Unterricht da im Kirchenraum. Und am Wochenende ist dann, sonntags ist dann Gottesdienst. Aber das ist jetzt tatsächlich nur auf Zeit. Es wird sich ändern. So nett der Gedanke ist, braucht die Schule mehr Platz. Und mit Hilfe von Missio ist jetzt auch schon angefangen worden zu bauen. Es soll auch ein Brunnen entstehen. Es sollen Brunnen entstehen.
Neue Schulräume oder was haben die?
Neue Schulräume, damit die Schule sich ausbreiten kann, damit noch mehr Kinder kommen können. Es ist geplant, nach einem Brunnen zu bohren, um eben auch sauberes Wasser zu holen. Da werden dann sicherlich auch die umliegenden Familien im Dorf alle profitieren können. Und Solarpaneele sind auch mal angedacht, wäre natürlich auch eine tolle Sache für die Schule, weil kann man sich hier manchmal gar nicht so vorstellen. Zum Thema Hausaufgaben. Während der Woche gibt's oft gar keine Hausaufgaben, einfach weil es nicht möglich wäre für die Kinder, die zu leisten. Wenn die nach Hause kommen, also Schule geht bis 16 Uhr.
Okay.
Die Jüngeren haben manchmal früher aus, aber wenn die nach Hause kommen, dann wartet in der Regel wirklich Arbeit auf sie, weil die Familien, die sich bereit erklären, wir machen das, das ist eine tolle Sache, aber dann, wenn die Kinder heimkommen, müssen die schon Wasser holen, fegen, kochen, helfen, das Gemüse schneiden, was auch immer, damit anpacken. Und dann geht die Sonne relativ früh unter. Also Strom gibt's nicht. Also auch kein Schreiben oder Lesen dann.
Man macht sich hier irgendwie kein Bild davon, was es bedeutet, keinen Strom zu haben.
Ja.
Ja, auf was sich das alles auswirkt. Ja, auf Hausaufgaben. Ja, logisch.
Ja, logisch, genau.
Wenn um 6, wie gesagt, der da oben das Licht ausknipst,
dann
in
der
Äquatornähe, dann brauchst du einfach eine Lichtquelle, eine künstliche, oder schläfst. Oder, ja, wahrscheinlich schläfst du, oder?
dann geht man auch irgendwann ins Bett. Also klar, es gibt natürlich Feuer. Es wird viel Holzkohle geschlagen, ist ja auch so ein Thema in Madagaskar.
Stimmt, das hattest du geschrieben. Das ist auch ein Zahlungsmittel.
Mhm. Genau, also der Junge, der sich da jetzt diese Hütte anmietet während der Woche, der bezahlt es in Holzkohle, das die Eltern gebrannt haben, also oder verglimmt haben. Das ist ein ganz großes Problem in Madagaskar, weil das machen sehr viele, auch aufgrund der mangelnden alternativen Energiemethoden, kochen natürlich alle über Feuer. Und man braucht wahnsinnig viel Holz. Und das führt tatsächlich dazu, dass der Regenwald, der ja eigentlich geschützt werden sollte, einfach gerodet wird. Schon seit Jahrzehnten ohne Unterlass. Es gab viel und flächenweise Brandrodung, um Plantagen entstehen zu lassen für Kaffee.
Vanille.
Vanille, da sind wir auch wieder bei der Vanille, für Kaffee, für Kakaobohnen, aber auch die Leute selber für ihren Reis. Immer mehr Menschen brauchen immer mehr Platz, der Wald weicht. Und ich habe mal Zahlen gefunden dazu, dass von diesem ursprünglichen Wald in Madagaskar, die Insel war komplett bewaldet, ist von diesem eigentlichen Regenwald sind nur noch gute 10% momentan übrig.
Wahnsinn.
Das andere, was man auch weithin so sieht, ist einfach schnell wachsendes Holz, ist Gebüsch sozusagen, irgendwelche Holzarten, die schnell nachwachsen. Und Holz wird geschlagen zum Kochen und als Zahlungsmittel. Auch was, worin sich dann diese Armut zeigt sozusagen, dass man an die eigenen wertvollen Ressourcen gehen muss und sich da diesem Regenwald bedienen muss.
Ja, genau. Also es ist der berühmte Ast, an dem man sägt, auf dem man sitzt. Und die Geschichte fossile Brennstoffe vermeiden, kriegt dann nochmal einen ganz anderen Aspekt.
Ja, es steckt mehr dahinter. Also
ja,
da muss man dann Grundsätzliches umstellen für eine Zukunft.
Solarenergie könnte da ja echt richtig was bewegen, denke ich mir immer, wenn in so Ländern so viel Sonne scheint, dann.
Ja, absolut. Und wir bemerken das ja auch, wir nehmen das ja auch schon seit einigen Jahren wahr, dass indem wir auch viele Projektideen der Partner diesbezüglich auch fördern. Also in vielen afrikanischen Ländern auch, wo Solar ausgebaut wird für Schulen. Solarpaneele sollen auf Dächer von Krankenhäusern zu mobilen Kliniken, was total sinnvoll ist. Und da steckt natürlich auch mehr dahinter. Da schauen wir natürlich auch, dass Leute ausgebildet werden müssen.
Ja, genau.
Das ist ja auch was man mit unterstützen muss.
Wartung. Der Christian eine ziemlich spannende Folge dazu gemacht.
Richtig, genau.
Über Solarenergie in, ich weiß das Land nicht mehr.
Ja,
Uganda oder Kenia?
Ich sag's dir gleich. Du meinst die Initiative Solar Pledge.
Genau.
Uganda. Richtig, das ist auch so ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass es eigentlich gut ist, wenn sich dieses Thema dann auch füllt mit, okay, wir müssen dann auch Leute haben, die darin ausgebildet werden, die es warten können. Man braucht Handwerker, man braucht Ingenieure und so weiter.
Genau.
Dass das alles vor Ort gelöst werden kann und dann nebenbei Strom erzeugt werden kann, eben für Schulen wie diese.
Aber dazu brauchst du ausgebildete Kinder. Und es gehen mehr Mädchen zur Schule als Jungs, weil die Mädchen, habe ich jetzt mal überlegt, körperlich weniger packen, also einfach nicht so stark sind wie die Jungs und die Jungs mehr zu Hause helfen müssen oder warum? Oder sind Mädchen einfach schlauer?
Ich glaube, man kann es, das hätte ich jetzt fast überhört, natürlich sind sie schlau. Ich bin mir gar nicht sicher, man kann das in Madagaskar gar nicht so eindeutig festmachen. Ich fand tatsächlich sehr schön zu sehen, dass Mädchen und Frauen nicht vordergründig diskriminiert werden in diesem Land.
Ah, okay.
Weil wir saßen ja hier auch schon und haben über andere Länder gesprochen und oft geht's um Frauen, um die Rechte von Mädchen und Frauen, die gestärkt werden müssen, die auch geschützt werden müssen. Und in Madagaskar ist das gar nicht vordergründig zu erkennen, zum Glück. Das ist einfach kulturell bedingt nicht so gegeben. Und deswegen können Mädchen wie Jungs zur Schule gehen. Natürlich haben Mädchen teilweise andere Aufgaben als Jungs zu Hause zu erfüllen. Aber es ist da jetzt nicht so dieser Bruch.
Okay.
Was ja auch mal ganz schön ist.
Ja. Bei allen Problemen, die dieses Land hat, ist das doch ein schöner Aspekt.
Ja, ich auch.
Was ich ganz spannend fand, war, dass da sogar schon 3- oder 4-jährige Kinder in diese Schule gehen.
Mhm.
Wie kann das? Also, ich meine, wenn man sich's und das, was ich auch sehr spannend fand, war, dass es Geld kostet. Du hast dann noch 2 Mädchen porträtiert.
Und da ging es, glaube ich, darum, dass die gerade ihre Schulgebühren nicht zahlen konnten oder so. Mhm. Hilf mir mal schnell, was war da los?
Ja, das sind zwei Schwestern, Santatra 10 und Shania ist 5. Die sind auch wirklich, waren total, also war nett, mit denen zu reden. Und die gehen in die gleiche Klasse. Und man hat es auch an der Kleidung gesehen, die zerrissen ist. Sie haben auch keine Schuhe. Manche haben Schuhe, manche haben so eine, bemühen sich zumindest diese Schuluniform, die da ist, auch manchmal anzuziehen. Und dann habe ich auch die Schulleiterin gefragt nach dieser Familie. Und tatsächlich ist es eine Familie, die sehr wenig Geld hat, die aber einfach im Umfeld auch dieses Dorfes lebt und die Mutter beschlossen hat, sie findet es wichtig, ihre Mädchen zur Schule zu schicken. Sie möchte das einfach. Bei ihren älteren Kindern war das noch nicht möglich, weil da gab es auch da noch nicht diese Schule. Die gibt es erst seit ein paar Jahren.
Ah, okay.
Und deswegen möchte sie ihren kleinen Mädchen das ermöglichen. Aber diese Familie hat nicht viel. Die hat ein kleines Reisfeld. Der Vater verkauft ab und zu was am Markt. Da ist nicht viel Geld da. Und es wird manchmal so ein bisschen aufgeschoben, diese Schulgebühr zu zahlen. Aber die Schulleiterin ist eine ganz nette, die besucht auch die Familien. Und Père Rochelle sagt auch, wir wollen nicht, dass irgendjemand hinten runterfällt. Die sollen alle kommen. Und deswegen kennen die das schon so ein bisschen, dass sie da dranbleiben müssen, an diesem Schulgebühren eintreiben. Und es ist nicht viel. Das sind umgerechnet $2 im Monat.
Ein Päckchen Vanilleschoten.
Ja. Und
für Touristen.
Genau. Aber da müssen sie schon hinterher sein, sind sie aber auch. Nicht nur, weil es jetzt nicht so ist, dass die da am offenen Geldhahn sitzen. Also mit ihrer Busschule, die Partner.
Die Träger.
Genau, wir unterstützen, ja, aber dass sich so eine Schule trägt und erhalten kann, dafür ist einfach viel nötig. Also das Büchermobiliar braucht man, Stifte, die Lehrer wollen bezahlt werden und es gibt ja viele Schulen im Land. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Orden, der diese Busschulen betreibt, da in Geld schwimmt. Und der andere Aspekt, den ich aber auch sehr schön finde, ist, dass diese Schulgebühren auch als symbolisch nötig erachtet werden, auch nebenbei. Also so, um zu zeigen, es ist jetzt nicht so, dass wir hier eine Schule hinbauen und ihr könnt einfach nur profitieren, sondern es ist so ein Gemeinschaftsding und ihr müsst euch beteiligen und jeder muss seinen Beitrag leisten, damit das weitergehen kann. Und den Gedanken finde ich ganz schön.
Ja, stimmt. Und vor allen Dingen finde ich schön, dass die Mutter beschlossen hat, dass es wichtig ist für ihre Kinder.
Absolut. Und die wohnen, wir haben sie dann zu Hause besucht, da geht man dann so eine Dreiviertelstunde zu Fuß an so einem Bach entlang, auf so einem typischen Lehmpfad. Und das ist wirklich nur so eine kleine Ansammlung. Das sind 3, 4, 5 Hütten, glaube ich. Und eine Mini-Hütte und da lebt diese ganze Familie drin. Und auch viel draußen natürlich, aber mehr gibt's nicht. Also einfachste Verhältnisse. Und deswegen ist die Schule auch für die Mädchen was ganz Tolles.
Du hast geschrieben, sie haben zwar keine Schuhe, aber eine Schultasche.
Stimmt, ja.
Das fand ich sehr süß.
Ja, ist auch ein schönes Bild. Ja.
Ja, total. Gut, diese Mädchen werden also zur Schule gehen, hoffentlich einen guten Schulabschluss machen und dann irgendwann vielleicht auch studieren, wohl nicht in der Busschule, sondern irgendwo in den größeren Städten. Und du hast es schon am Anfang erwähnt, du warst auch an hast auch mit Studierenden gesprochen, die zu einer Generation gehören, die im letzten Jahr das Land mal kurz auf den Kopf gestellt haben.
Die Gen Z.
Die Gen Z, die ja nämlich in verschiedenen Ländern Proteste gestartet hat.
Ja.
Die zum Teil, zumindest in Madagaskar, zu Regierungswechseln geführt hat.
Ja.
Und wie das alles war und wie es jetzt heute aussieht, darüber reden wir in 2 Wochen.
Sehr gerne, freue mich drauf.
Und bis dahin verabschieden wir uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, sagen
Christina Balbach
und Brigitte Strauß.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.